sind sie eigentlich vom Aufbissen.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier ist Antenne Baldrian, live on tape aus dem Studio 2. Mein Name ist Dominik.
Und ich bin der Claudio.
So, nach der historischen Folge von letzter Woche haben wir heute wieder ein reguläres Programm. Wir werden ein paar verschiedene Sachen anschauen. Nicht so genau wie in der gewohnten Form. Wir haben zum Beispiel mal uns zwei Stunden lang fast über Verkehr unterhalten. Das werden wir euch eigentlich nicht mehr antun. Wir haben so ein paar verschiedene Themen ein bisschen vorbereitet. Und
über denke, Verkehr.
Ja, ironischerweise fängt es gerade mit Verkehr an, im weitesten Sinn. Und zwar ist ja da letztes Wochenende rausgekommen, dass deutsche Autohersteller umstrittene Versuche gemacht haben an Affen und aber auch an Menschen. Vor allem über den Affenversuch ist viel geredet worden. Offenbar haben sie Forscher in den USA, in New Mexico, beauftragt, Affen mit so Stickoxiden vollzupumpen, also in einer Kammer innen zuzugasen eigentlich. Das ist schon mal der erste lustige Berührungspunkt, den wir da gehört haben. Also, ja, Deutsche und gerade VW mit irgendwelchen Gasexperimenten, ja, das ist vielleicht nicht gerade so günstig. Das Ganze ist irgendwie durchgeführt worden von einer ganz komischen Vereinigung. Die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT. Das ist eben von BMW, Daimler und VW gegründet worden, die Vereinigung. Und die haben eigentlich den Auftrag gehabt, zu beweisen, dass die Abgase von diesen Fahrzeugen eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie man immer meint. Das ganze Verfahren erinnert so ein bisschen an die Tabakindustrie, die bis in den 90er Jahren probiert hat, mit Studien zu belegen, dass Rauchen gesund ist. Ja, sie haben dort eben, ich glaube 2014 war es, den Versuch durchgeführt. Es ist auch noch lustig, sie haben den VW Beetle getestet und aber auch 20-jährigen Ford Pickup, irgendetwas, so ein Monsterteil. Und lustigerweise sind die Abgase vom VW Beetle schädlicher gewesen als vom Ford.
Ah, also, Mensch?
Ja, also der Versuch ist relativ stark hinten rausgegangen.
Okay. Ah, ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach so pro forma Vergleich.
Nein, sie haben eben wollen durch das beweisen, dass ihre Fahrzeuge
besser geworden sind.
Also Ford ist ja dort nicht beteiligt gewesen, sie haben es eigentlich so als Beispiel genommen. Ja. Sie haben bei den Affen die Lunge nachher angeschaut und man hat dort starke Entzündungen festgestellt, was ja kein Wunder ist, wenn man 4 Stunden lang mit so Abgas zugemüllt wird. Der ganze Vorgang hat für sehr viel Empörung gesorgt in Deutschland. Lustigerweise haben sich auch gerade alle beteiligten Autofirmen empört zeigt über die Vorgänge. Weil, sie haben natürlich nichts davon gewusst, wie schon beim Abgasskandal, wo ja Software manipuliert worden ist, damit die Abgaswerte in den Tests niedriger sind als eigentlich dann nachher auf der Straße. Von dem hat man auch nichts wollen wissen. Jetzt von diesen Versuchen hat man auch nichts wollen wissen. Ja, wie glaubwürdig das ist, über das kann man streiten. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so wirklich glaubwürdig.
Ja, aber man hätte wenigstens sauber die EUGT halt abschieben, oder? Was dort bei uns veranstaltet wird, mit ihrem Geld.
Also es ist beleidigt, dass auch Leute bei VW etwas gewusst haben. Der Cheflobbyist hätte müssen gehen am Dienstag, weil er involviert war in das Ganze. Also er hat immer davon gewusst. Die deutsche Regierung hat sich auch empört gesagt, das ging ja gar nicht. Und sie sagen, ihr ist überhaupt nicht rechtfertig und bla 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 bla. Jetzt, ich habe diese Woche noch Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist gar nicht so schlimm. Was haltest du von dem?
Das Heuchlerische an dem Ganzen finde ich einfach, dass es jetzt so ein kleiner Hau drauf braucht, wo die Autoindustrie im Moment ja sowieso noch ein guter ist und man sich dann so kann erreifern ab diesen Affenversuchen. Es gibt ja da sicher auch Organisationen, die das schon immer angeprangert haben. Also denen möchte ich eigentlich auch nicht Heuchlerei in dem Sinn vorwerfen, aber in der Öffentlichkeit, also das ist jetzt eigentlich etwas, wo man stillschweigend akzeptiert. Also es ist nicht irgendein Geheimnis da, dass man an Affen Giftigkeitsanalysen durchführt. Das ist sogar in vielen Bereichen, auch in der Pharmaindustrie, Pflicht, dass man Tierversuche durchführt, bevor man es überhaupt kann, an Menschen testen kann. Es darf ja manchmal mal einen Aufschrei geben, wenn der, halt der Zeitpunkt da ist. Aber es ist dann der gleiche Reflex, wie man dann halt auch von VW, Daimler und Konsorten hört, wenn da so die grosse öffentliche, wie will man dem sagen?
Das, der Kotau, der öffentlich.
Der was?
Der Kotau.
Der Kotau.
Also du findest eigentlich...
Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht.
Genau, wenn man würde dazu stehen, könnte eigentlich jeder machen, was er will.
Ja, ich sehe es ehrlich gesagt anders. Also ich kenne mich nicht so aus in diesen Tierversuchen und so. Demher ist meine Meinung vielleicht auch nicht so relevant. Aber ich finde halt, es gibt noch Unterschied, wenn du Medikamente testest, die ja eigentlich Nutzen haben für die Menschheit in der Regel. Also wenn du ein Krebsmedikament testest an dir. Oder wenn du als Autolobby beweisen, dass die Abgase eigentlich gar nicht ungesund sind. Da gibt es für mich schon noch ein bisschen moralischen Unterschied bei diesen Tierversuchen. Das ist das Gleiche wie mit früher hat es ja auch bei Kosmetikartikeln Tierversuche im grossen Stil gehabt. Das macht man heute, glaube ich, nicht mehr so, oder?
Ja, dass der Versuch allergetisch nicht zu vertreten ist, dort ein Tier zu brauchen, für da, also eben für eine Erkenntnis, die eigentlich ja hinfällig ist. Das sind ja jetzt nicht News, dass Dieselabgas oder generell Abgas von irgendeiner Verbrennung gesundheitsschädlich sind. Also die Studie könnte man sich eigentlich sparen. Von dem her könnte man auch die Affen sparen. Aber so wie ich es irgendwie wahrnehme, ist das eigentlich ja nicht der primäre Aufschrei. Der primäre Aufschrei ist ja eigentlich einfach so, oh Gott, es gibt immer noch Affensüche. So
ja gut, das finde ich auch heuchlerisch, ja klar. Also wenn das wirklich der Impetus ist von diesen Kritikern, ja. Was auch noch zu reden gegeben hat, sind Menschenversuche, die rausgekommen sind. An der Universität Aachen sind, glaube ich, 25 junge Studenten oder Menschen ähnliche Versuche durchgeführt worden. Die sind natürlich freiwillig dort dabei gewesen und das ganze Projekt ist auch vom Ethikrat von dieser Universität genehmigt worden.
Aber das ist eigentlich so vom Experiment-Layout eigentlich gerade so das Konträre gewesen. Also die hat man ja eigentlich sehr kurz den Abgasen ausgesetzt und ist dann zum Schluss gekommen, okay, wir haben keine Abnormalitäten gefunden irgendwie im Speichel. Da kann man sich dann wieder die gleiche Frage stellen, oder für so ein pseudowissenschaftliches Experiment könnte man jetzt sagen, wo Menschen in Mitleidenschaft ziehen, könnte man sich auch ein Geld sparen.
Was ich mich noch frage, ist eben die EUGT, so die Forschungsgesellschaft, die die Firmen gegründet haben, die ist ja im letzten Sommer dann aufgelöst worden. Aber was ich mich wirklich noch gefragt habe, ist, was wäre denn gewesen, wenn es die Ergebnisse gewesen wären, ja, da die Dieselabgase, die sind völlig unproblematisch und so für den Organismus. Wir haben da irgendwie, keine Ahnung, 25 Affen irgendwie durchgestieft, um das herauszufinden. Hätte es das gemacht? Also weißt du, wäre es mit dem in die Öffentlichkeit gegangen? Das wäre ja völlig dumm gewesen, das zu machen. Also was machst du mit so einer Studie, wenn du mal die Ergebnisse hast?
Also haben sie die überhaupt veröffentlicht denn?
Nein, weil die Ergebnisse ja...
Schon nicht, ja. Also sie sind nicht genehm gewesen.
Genau.
Ja. Aber gut, das wäre ja der Impetus gewesen, zu sagen, ja, die Dieselmotoren haben sich so und so verbessert, oder?
Ja, aber da hättest du auch müssen sagen, dass du irgendwie eben die Versuche durchgeführt hast. Also das wäre dann rausgekommen.
Ja.
Weil wenn du die Studie publizierst, dann musst du dann irgendwie die Versuchsanordnung auch darlegen, oder nicht?
Ja, aber ich meine, die können schon wenigstens sagen, wir sind da progressiv am Forschen, dass der Diesel, der saubere Diesel, wie ja der Herr Kretschmann gesagt hat, wo ja möglich sei.
Ja. Es gibt ihn,
hätte ich gesagt. Oder es gäbe ihn. Also das wäre ja dann eigentlich die Message oder so PR-Message gewesen gegen raus. Wir sind dran, wir sind am Forschen, es wird besser und wir tun den Umweltimpact und auch den gesundheitlichen Schaden, den halt Leute nehmen, an Abgasen reduzieren. In dem hättest du dann können das ethisch vertreten, dass du halt Affen opferst fürs grössere Wohl.
Aber der Aufschrei wäre ja gleich gross gewesen, weil man hätte ja immer noch Affen zugegasen.
Aber jetzt sind wir ja eigentlich wieder bei dieser Diskussion, aber es wären die ganze Zeit Affen und andere Tiere, also vor allem ja eigentlich Kleintierratten und Meersäule und Mäuse, glaube ich, vor allem.
Und Igel werden bestrahlt.
Genau. Aber nur, wenn sie Humor haben, natürlich.
Ja, aber...
aber weißt du, dort hast du dann eigentlich den Nutzen daraus, dass du forschst, dass etwas besser wird. Ich meine, auf eine Art musst du schon, wenn du willst, den sauberen Diesel entwickeln, dann brauchst du schon Erkenntnisse aus Studien, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg,
ja, oder du nicht? Weißt also, ja, du es reicht ja, die Abgaswerte zu messen. Du musst nicht noch herausfinden, ob die schädlich sind oder nicht. Weil das ist ja ein etablierter Wissensstand, dass die schädlich sind. Da musst du ja nicht noch vergasen, sondern kannst einfach schauen, dass du die Abgaswerte senkst, oder?
Ja, das ist eigentlich noch ein legitimer Einwand, ja. Also ja. Ich weiss nicht, ob sich eben der halt die Abgas, je nachdem, was für Stoffverbindungen der halt in dem Abgas sind, je nachdem, eben wie du den Motor und irgendwelche Katalysatoren und Filter und so weiter halt tust, gestalten, könnte das ja schon sein, dass du dann irgendwie verschiedene Dinge hast und in Kombination, eben was ist denn dort was sind da Giftigkeitssymptome denn halt an einem Säugetier? Aber ja, lässt sich immer darüber streiten, das ist sicher so. Aber ja, jetzt trifft die ein bisschen ab. Ich muss ja nicht diskutieren, dass es...
Mann, das ist da Stefan gegen Stefan.
Nein, aber ich muss ja nicht hypothetisch darüber diskutieren, was wäre, wenn jetzt die Studien anders rausgekommen wären. Also
ich glaube, wenn sie das wirklich veröffentlicht hätten, dann wäre der Aufschrei ähnlich gross gewesen. Eben, weil es eben, wie soll ich es sagen, so, wo es da um so eine Pseudo-Forschungsgruppe geht. Schon nur der Umstand, dass man das gegründet hat. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist das auch nicht irgendwie versteckt worden, sondern das hat man auch gewusst. Also ich finde es sehr problematisch, auch so die Verzahnung von Wissenschaft und Industrie und so, und da werden eben so irgendwelche Gefälligkeitsstudien gemacht, weil es gibt wieder Geld und so und Zeug und Sachen. Die Verzahnung ist halt, aber das hat wieder mit der Finanzierung von der Wissenschaft zu tun, oder?
Ja.
Dass sie auf so hohe Aufträge angewiesen sind.
Ja, das ist eine Art als trauriger, eben, dass das eigentlich gar nicht mehr so Skandalpotenzial hat, dass halt Interessengruppen aus verschiedensten Branchen oder Industrien sich wissenschaftliche Erkenntnisse kosten in Form von Auftragsforschung.
Ja, kann nichts mehr sagen zu dem Thema.
Zu den Affen? Ja, was meinst du zu den Menschen?
Die Menschen? Ja, die Menschen sind irgendwie... Dort habe ich halt...
Ist das dann so ein bisschen irgendwie selber blöd, wenn es halt...
Ja, aber ich meine, das ist ja auch... Das gibt es ja auch in der... Da kommt wieder das Beispiel Pharma. Da kannst du dich ja auch irgendwie zumüllen mit irgendwelchen Huren-Medis und so und verdienst gutes Geld damit.
Ja, ja, das ist dann immer so ein bisschen die Problematik
also, weißt,
von der Freiwilligkeit kontra genau. Finanzielle Notsituation.
Mhm. Aber ich weiss nicht, was das für Menschen waren, die dort mitgemacht haben. Ich weiß auch nicht, wie das so bei Medikamententests läuft, was das für Menschen sind. Ich meine, wenn das Menschen mit grossen finanziellen Problemen sind und so, dann finde ich das eigentlich schon problematisch, ehrlich
gesagt. Ja, dann wird es dann ethisch auch nicht ganz vertretbar. Das ist so.
Aber auch das ist eben eine Realität, was eigentlich geht und um davon weiss. Das war das Beispiel, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, was du vorhin gesagt hast, dass es eigentlich den Aufschrei gibt, schon um den generellen Umstand, dass es so Versuche gibt an Menschen. Mhm. Also das ist dann wirklich mal so eins, das ist eben mit der Nazi-Vergangenheit und so in Verbindung gebracht worden, also deutsche Universität irgendwelche Gasexperimente an Menschen durchführt und so.
Okay.
Aber wir weiss, dass es immer wieder so Versuche gibt mit Menschen. Also, aber ja, auch dort muss ich wieder sagen, es ist halt... Ja.
Ich weiss auch, dass ich dort manchmal ein bisschen zynisch unterwegs bin, was das anbelangt. Im Endeffekt kann man ja dann auch nicht die ganze Zeit so abklärt tun und das dann eigentlich immer nur als Heuchlerei abstempeln. Ist halt, wenn es eine Öffentlichkeit hat, dann regt man sich auf. Das ist ja in dem Sinne eigentlich auch eine normale Reaktion.
Ja, aber also ich finde, du hast da ein völliges legitimes Argument, wenn du sagst, dass so die für sich... Und auch wirklich grausige Tierversuche und so, dass das einfach ein Alltag ist in der Forschung, oder? Es ist gang und gäbe in der Forschung. Aber eben, da finde ich eigentlich wirklich der wichtige Unterschied ist halt, dass, wenn man eigentlich damit beweisen will, dass irgendwelche Abgase nicht schädlich sind, dann geht es noch hinten raus und so. Das ist einfach Bullshit, also.
Mhm.
Du nützt es niemandem außer der Autoindustrie, wenn du sagst, die Abgase sind nicht schädlich. Das ist nicht irgendwie ein höheres Gut, wo das darauf jagen, das Leiden von diesen Tieren.
Mhm. Ja. Ja, also das ist das, was mich aufregt, wenn man dann einfach so tut, als ja, so ein bisschen die Reaktion, als hätte man von nichts gewusst, dass es heutzutage überhaupt noch Labors gibt, wo irgendwelche Affen zu Schaden kommen. Also, das ist einfach lächerlich.
Nein.
Hast du noch eins?
Das letzte Statement.
Hast du noch eins?
Ja, da eins habe ich noch.
Bin ich eigentlich hier in Afrika?
fragt man sich manchmal.
Nein, gut, dann übergebe ich dir das Wort für das nächste Thema.
Jetzt sind wir schon beim Dr. M.
Dr. Strangelove.
Es geht wieder einmal um die Republik, das grosse Online-Magazin. Es geht um Doping. Wie die meisten auch wissen, vor einer Woche die Olympischen Spiele von Pyeongchang. Der Mr. Anti-Doping-Journalist Heio Seppel hat ja da wieder einmal eine gute Doku rausgegeben. Von der ARD. Es ist eigentlich da so ein Journey-Konsortium von ARD, die Republik und wer ist ja dort noch dabei gewesen? Die
Luzerner Zeitung.
Genau, Antenne Baldrian.
Ja, wir haben da alles Recherche an der Desk.
Genau. Auf jeden Fall hat die Republik diese Woche einen Dreiteiler über Doping gebracht. Der erste Teil ist um das ganze Doping-System von Russland gegangen in Sochi. Dort ist es vor allem darum gegangen, dass das ein staatlich organisiertes und staatlich finanziertes Doping-Netzwerk war, das hier in Sochi mit dem berüchtigten Museloch, das man hier Urinproben austauscht hat.
Und was für ein Loch?
Museloch wird das in vielen deutschen Zeitungen genannt.
Erklär mir mal den Vorgang.
Wie das funktioniert.
Ja. Yeah.
Es ist eigentlich so gegangen, dass Anti-Doping, also die RUSADA ist das in Russland.
Die Anti-Doping-Agentur von Russland?
Ja, heisst RUSADA. Wie WADA, RUSADA.
Macht Sinn.
Ich glaube, von Amerika ist es die USADA.
Und in der Schweiz?
Mir ist es sich neu. Ich glaube, Anti-Doping Schweiz.
Okay.
Auf jeden Fall haben die, wie das halt so läuft an Olympiaden, die haben da ihr Anti-Doping-Labor. Dort werden ja alle Sportler, also alle nicht, aber viele Sportler werden ja da nach dem Ziel einlaufen, dort zur Dopingkontrolle geschickt. Dann müssen sie eine A- und B-Probe mit Urin füllen. Die A- und B-Probe wird dann in das Anti-Doping-Labor geschickt. Es wird dann eigentlich gerade analysiert. Respektive die Russen haben es in Sochi geschafft, das irgendwie so zu verhandeln, dass das erst am nächsten Tag analysiert wird, dass sie eben eigentlich die Nacht Zeit haben, um dann die Urinprobe durch eine Wand, eben durch das berüchtigte Museloch, in ein geheimes Labor hinzugeben, wo dann die Fläschchen vom Leiter da von dem verdeckten Programm entgegengenommen worden sind, wieder in ein neues Gebäude, wo anscheinend von der FSB, also vom russischen Geheimdienst, betrieben worden ist, geschickt worden ist. Man dort dann eigentlich die anscheinend sichere Flasche aufgetan hat und dann wieder in das Geheimlabor geschickt hat. Dort ist der Urin dann ersetzt worden. Es ist noch geschaut worden, dass die Farbe stimmt, das Gewicht stimmt und so weiter. Hat man das dann das Ganze wieder in ein Fläschchen da, wieder durchs Museloch ins offizielle Labor und dort dann wieder in den Kühlschrank hineingestellt. Und dann ist dann das Ganze analysiert worden am nächsten Tag und da bin ich, weiss jetzt nicht genau, wie das dann läuft, da wird das, der glaube sehr wahrscheinlich nach der Olympiade wird das mit einem Transport auf Lausanne geschickt, wo dann das Ganze im olympischen Labor von Lausanne wird das gelagert. Ich glaube, das wird dann eingefroren für die Nachproben, falls das einmal nötig wäre. Das gibt es ja ab und zu.
Also, du wolltest mir jetzt erzählen, in Lausanne gibt es irgendein Gebäude, das voll ist mit Pissen.
Genau. Ja, das ist ja jetzt eigentlich mal so als der grosse Skandal dann auch aufgehängt worden. Eben da die anscheinend sicheren Fläschchen von der Schweiz, von der Firma Berlinger heissen es. Dass die nicht 100% sicher sind. Und das ist jetzt, also das ist vor allem eigentlich dann von den Russen halt der schwarze Peter ein bisschen eben an die Schweizer Firma weitergereicht worden. So im Stil von, man kann das sowieso nicht sagen, was jetzt da genau gegangen ist, weil schauen wir mal, das ist gar nicht safe, da kann man gar nicht sagen, was, ja, was da passiert ist. Könnte ja auch Gegenseite sein. Das ist dann irgendwie so ein bisschen als grosses Skandal auch ein bisschen aufgekocht worden. Ich weiss zwar gar nicht, das ist schon nicht nur in der Schweiz gewesen. Das ist eigentlich recht international durch die Medien gegangen. Obwohl ich auch dort muss sagen, hey, ich meine, Entschuldigung. Also natürlich kann man irgendwie so eine Flasche und ein Verschlusssystem, das dann halt irgendwie sicher ist, oder wo man zumindest so in einem Siegelverfahren sieht, ist das schon mal geöffnet worden oder nicht. Aber ich meine, das ist ja nicht der Schwachpunkt. Jetzt irgendwie bei der Dopingbekämpfung. Also ich meine erstens, dass das technisch möglich ist, irgendwie einfach so einen blöden Deckel mit so einem Metall- oder Plastikring, der als Segel dient, entweder nachzubauen oder aufzutun und das dann irgendwie zu verschleiern. Gerade an einer Olympiade, wo, wenn das alles integere Anti-Doping-Bekämpfer dort in diesen Labors wären, ja, ich meine, da kommt ja ein Flut an so Fläschchen irgendwie in die Labors. Also, ja. Ich meine, kontrollierst ja nicht jedes Fläschchen irgendeine halbe Stunde, oh, ist jetzt da echt irgendetwas nicht ganz koscher oder schon?
Nochmal, also ich finde schon, das Fläschchen ist das Problem. An dem ganzen Prozess, den du jetzt noch beschrieben hast, die Flasche ist schuld.
Ja, und zeigt einfach auch wieder, es wird halt am Problem vorbeigeredet, wo meiner Meinung noch eigentlich das Grösste ist, dass halt sich alle Nationen wirklich ja selber kontrollieren. Ich meine, die ganze Nebenwettkampfkontrolle, das passiert alles in der jeweiligen Nation. Oder sind sie eigentlich zuständig dafür? Wo man sich ja mit dem ganzen wirtschaftlichen Interesse auch nicht ganz muss fragen, dass das alles nicht ganz sauber zu und her geht. Und da muss man eigentlich auch nicht nur die ganze Zeit in den Russen ans Bein pissen. Ich meine, die haben es halt einfach recht geil gemacht. Wenn man sie so will.
Ja, ist auch der Geheimdienst-Film
gesehen worden. Ja, noch ein bisschen James Bond-Dramatik dabei.
Ich finde es ein bisschen viel Aufwand für ein paar Medaillen, ehrlich gesagt.
Ein paar Medaillen? Ja, das ist halt Pierre. Nein, wirklich. Ja, aber eben, ja, der Olympiade in Turin ist das ganze österreichische Langlaufteam gefilzt worden in einer Razzia von der italienischen Polizei. Die sind alle aufgeflogen. Ich meine, das ist auch irgendwie eins, trari, trara. Und irgendwie in ganz Österreich hat gar niemand von dem gewusst. Das sind dann irgendwie einfach so Einzeltäter. Die müssen dann irgendwie brüllend vor Kamera stehen und werden dann vorgeführt. Meiner Meinung nach ist das einigermaßen lächerlich, dann zu behaupten, dass das überhaupt kein systematisches Problem wäre in so einem Verband.
Ja, im Sport einfach generell, im Profisport oder im Spitzensport. Mhm. Also Doping ist ja, also behaupte ich jetzt einfach mal, in allen Sportarten eigentlich stark verbreitet. Weil es halt eigentlich um sehr viel Geld geht, es geht um sehr viel Prestige. Und es ist halt auch relativ einfach, sich mit Substanzen irgendeine Leistungssteigerung zu holen. Mhm. Und das ist halt attraktiv, wie man sieht. Also, wenn es Velofahren ist, ja, ich mag mich noch erinnern, der Festina-Skandal und so. Das ist der, da hat man gesagt, ja, eigentlich im Velofahren ist das Problem. Nachdem sind plötzlich so die Langläufe gekommen und so, jetzt ist man auf diesem Video alle Ausdauersportarten, aber Fußball, nein, sicher nicht und so. Und Tennis und weiss doch auch was.
Das lohnt sich ja anscheinend nicht.
Nein, ich nicht. Wenn du 90 Minuten kannst, schneller säckeln oder länger säckeln, mehr Ausdauer hast, logisch, bringt dir das etwas. Mhm. Und auch dort wird es Doping geben. Es ist halt einfach, also eben, da kommt das Problem mit der Kontrolle dazu. Ja. Dass das wahrscheinlich im Fußball auch Verbände sind, auf internationaler Ebene, die zuständig sind. Und die haben natürlich null Interesse daran, irgendwie aufzudecken, dass ein Weltmeister oder irgendwie einer von der Weltmeistermannschaft dopt ist. Oder?
Mhm. Aber das, also das ist zum Beispiel
schadet im Produkt.
Auch in Deutschland ist das recht bedenklich auch organisiert im deutschen Fußball. Der DFB, der hat eigentlich das ganze Kontrollsystem auch unter seine Fittiche genommen. Die sind dort dann eigentlich zuständig dafür, was passiert, wenn da eine positive Dopingprobe ans Licht kommt. Oder respektive, das kommt nicht ans Licht, wenn der DFB nicht das Okay gibt. Oder die Gremien halt, wo in dem Sinne Leute vom DFB halt drin sind.
Und dort kann man dann wirklich einmal von Heucheln reden, wenn dann wieder der Aufschrei der Öffentlichkeit geht. Oh, das war wieder einer Top und so. Also, da muss ja niemand mehr überrascht sein.
Ah, ja. Die Sportler werden ja sehr schnell eben dann auch ins Abseits gestellt.
Ja, behandelt wie Kriminelle, oder weißt du gar nicht was.
Ja. Und sobald dann die mal irgendwie irgendetwas sagen über andere Personen, wird dann halt auch sehr schnell Glaubwürdigkeit abgesprochen und. Die Intentionen sind ja eigentlich klar. Ich meine, eben auch als nationaler Sportverband. Du hast eben in der Aussenwahrnehmung hast du halt einen PR-Output mit deinen Sportlern, also mit deinen Spitzensportlern. Und gegen ihnen brauchst du ja auch eine Art des Verkaufsargument, wieso man Geld ausgibt für Spitzensportförderung. Also die Mechanismen sind simpel und eigentlich recht leicht zu erklären. Du musst immer verantworten können, wieso du Geld bekommst. Und das sind halt Resultate. Dann kommen wir eigentlich auch noch zum dritten Teil von der ganzen Republik-Folge. Unter dem Titel «Die Akte Bern» hat man das gebracht.
Klingt mysteriös.
Ja, sehr. Ist auch sehr unterhaltsam geschrieben. Und das handelt über einen Berner Sportarzt, der da die Republik oder ein so, wie sagt man dem? Nein, das ist nicht ein Strohmann, ein
Undercover-Journalist.
Undercover-Journalist.
Das ist sogar, glaube ich,
Schärfste Waffe.
Wallraffen.
Ah, wirklich?
Ich glaube, ja.
Ah, sind die Wallraffen dem Fall, nach Dudendeutsch?
Unsere Theorie ist ja, dass der Wallraff selber war. Weil der ja plötzlich irgendwo in einem Republikbild auftaucht ist. Und dann habe ich mich gefragt, was macht jetzt der hure Wallraff bei dieser Republik? Jetzt ist mir alles klar. Der war ein Undercover im Einsatz.
Gut trainieren. Hat die Uhr Langlaufski montiert. Ja, nein, eben, die Republik ist Wallraffen bei dem ominösen Dr. M. Hat sich dort dann als Langläufer ausgegeben, haben das Ganze auch mit versteckter Kamera und versteckten Audioaufnahmen aufgenommen. Und ja, der Arzt ist dann sehr schnell mal aufs Thema Doping gekommen. Also der anscheinende Patient hat sich irgendwie eben als Langläufer ausgegeben, der Probleme hat mit den Leistungssteigerungen.
Aber er hat nie behauptet, er sei ein Profi oder so, weil das wäre ja aufgefallen, oder?
Ich nehme jetzt einmal an, der hat sich irgendwie als Laiensportler einen ambitionierten ausgegeben, der so an Wettkämpfen teilnimmt.
Aber wenn es der Wallraff gewesen ist, der ist ja schon, glaube ich, über 70, das wäre nicht so glaubwürdig.
Ja, das stimmt. Ja, nein, auch kennst du da schon einen jungen, prosperen Mann oder so geschickt, der das noch einigermaßen glaubwürdig überbringen kann. Oder vielleicht auch schon mal auf Langlaufski gestanden ist. Ja, auf jeden Fall ist der Doktor dann sehr schnell mal aufs Thema Doping zu sprechen gekommen. Also auch im Stil von ohne Doping geht es da sowieso nicht weiter aufwärts. Ist dann auch eigentlich sehr schnell ins Verkaufsgespräch gekommen und Dopingberatung und Wettkampfberatung und was man wenn muss spritzen und so weiter, das dann auch selber noch gemacht und die Mittel auch mitgeben. Was dann die Republik auch noch herausgefunden hat, ist, dass der Arzt in regem E-Mail-Kontakt war mit dem Sergei Portugalov von Russland. Das ist ein rechter Begriff in dem ganzen Sportzirkus und vor allem auch in dem ganzen Sochi-Skandal, der gilt als Drahtzieher von dem ganzen Doping-Programm, das da Russland aufgezogen hat in Sochi. Also recht ein grober Player. Ja, könnte das da auch belegen mit so eingeschwärzten E-Mails und so weiter und so fort. Und was eigentlich auch noch schwerwiegend ist, ist, dass der Dr. M. in Bern auch noch das leistungssteigernde Präparat testet für den Herr Portugalov. Ob das dann im russischen Team zur Verwendung gekommen ist, das weiss man nicht oder wissen wir zumindest nicht. Anyways, sicher happige Vorwürfe. Ist jetzt auch gerade heute noch im Bund respektive Tagi gestanden, dass es am Montag eine Hausdurchsuchung gab von der Staatsanwaltschaft, was eigentlich auch mit dem jetzigen Fall zu tun hat. Und ja, wir sind dann da selber auch noch ein bisschen recherchieren über den ominösen Berner Doktor. Ja, der scheint diverse Mandate zu haben. Und was ich eigentlich am spannendsten gefunden habe und irgendwie weder in der Republik noch in der NZZ noch im Bund erwähnt wird, ist, dass der Doktor, wo man muss davon ausgehen, dass man da auch vom Gleichen redet, wie da die Medienhäuser, auch Oberstleutnant in der Schweizer Armee ist, im Fachstab Sport, also ein einigermaßen hohes Tier. Das ist der fünfthöchste Grad, den man überhaupt kann haben im Militär, also zu Friedenszeiten. Wir zwei Armee-Experten.
Ich bin ja Grenadier.
Wir können uns ja da aus. Ja, das ist eigentlich das, was ich fast am interessantesten respektive eigentlich auch am schrecklichsten gefunden habe. Der Fakt, dass der in einem Fachstab Sport als Ausbilder tätig ist, in einer sehr hohen Position, wo ich mir irgendwie nicht ganz... Oder wie ist das zu erklären? Also du als Journalist, dass das nicht thematisiert wird?
Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Auf der einen Seite kann es sein, dass du ihn verwechselst und es noch gar nicht ist, was ich zwar nicht glaube, was du mir gezeigt hast. Das Zweite wäre, dass sie noch weitere Recherchen am Laufen haben, die sie noch nicht rausgeben wollen. Was dagegen spricht, ist, dass es gerade zwei Medien sind, die dran sind und das nicht gemeldet haben. Weil ich meine, also gerade der bei der Republik, ich habe ja den auch schnell überflogen, den Artikel. Der ist ja schon sehr stark personalisiert auf den Dr. Strangelove. Und das ist ja doch noch ein interessantes Detail aus seiner Vita. Also bin ich eigentlich der Meinung, dass man das ruhig hätte können thematisieren. Mhm. Was natürlich auch dagegen spricht, ist, dass es dann wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, herauszufinden, wer er ist, wenn du da so schreibst. Aus Anonymisierungsgründen vielleicht. Obwohl eben, es ist ein grosses Bild auf dem Artikel, wo man ihn eigentlich, wenn man ihn könnte, erkennt man ihn halt.
Also ja, nicht, dass wir ihn jetzt würden können, aber ja, wer ihn könnte, könnte sicher. Und
du hast relativ schnell herausgefunden, wer er ist.
Wer auch in dieser Stadt ein bisschen verkehrt, weiss auch sehr schnell einmal, wo das geschossen worden ist.
Okay.
Also ja, kann man auch darüber streiten, wie gescheit oder sinnvoll das in dem Sinn ist, wenn man da Persönlichkeitsschutz betreiben und dann halt irgend so ein Foto im öffentlichen Raum einmal rausgibt.
Ja, also ich kann mir sehr gesehen nicht erklären, wieso man das nicht schreiben sollte, weil es eben doch nicht uninteressant ist, wenn einer, wo man so Vorwürfe gegen ihn erhebt, so eine höhere Position bei der Armee hat.
Also ja, man weiss ja auch, dass in der Schweiz ja Armee und Spitzensport einigermaßen nahe beieinander sind. Stichwort Spitzensport, RS und Zeitsoldat, wo ja auch sehr viele Spitzensportler Möglichkeiten haben, eben ihre Sportlaufbahn in einem militärischen Rahmen weiterzuführen. Oder sogar bessere Rahmenbedingungen ja geschaffen werden. Also es gibt auch einige Frauen, die ja so als Zeitsoldatin oder halt eben eigentlich sich freiwillig für die Spitzensport-RS zum Beispiel melden.
Wer? Lara Gut, oder?
Nein, wer ist das Beispiel? Da eben die Mountainbikerin Jolanda Neff.
Ja.
Die ist zum Beispiel... ich wollte jetzt da nichts Falsches sagen. Ich glaube, die hat einfach die Spitzensport-RS gemacht. Kann man nachschauen. Aber auf jeden Fall ist das auch für Frauen ein attraktives Gefäß zum Trainieren.
Aha, zum Trainieren. Das kann ich auch sagen, weil Frauen sind ja nicht verpflichtet, die RS zu machen. Also, wieso ist sie die auch?
Nein, also man hat dann also so eine Spitzensport-RS gesehen, meines Wissens etwa so aus, eben, dass man halt schon auch so eine Art Pflicht militärisches Pflichtprogramm hat, aber auf sehr einem bescheidenen Niveau. Und kann dann eigentlich auf sehr kurzem Weg, meistens, glaube ich, so halbtags auf Macklingen trainieren.
Macklingen? Was ist das?
Was ist das? Macklingen ist, ist also das Kompetenzzentrum vom Schweizer Spitzensport. Es gibt dort eine Hochschule, für, also eine Sporthochschule. Und eben eine grosse Trainingsanlage, die unter dem Bundesamt für Sport geführt wird.
Und dort hat das Militär auch etwas mit dem zu tun? Dem Macklingen?
Das weiss ich eben nicht. Das hat mich ein bisschen aufgeregt so bei diesen ganzen Recherchen. Das ist irgendwie ein undurchschaubares System. Ja, wie das Ganze eigentlich organisiert ist. Also ich bin irgendwie nicht so wirklich draus gekommen. Also man findet da Organigramm eben von dem Bundesamt für Sport. Und also gut, vom Militär findet man kein Organigramm.
Also eben, es gibt irgendeine Verbindung.
Also ja, es gibt sehr viele Verbindungen und das ist eben eigentlich ein enges Geflecht, ja, das ist ja so. Also und eben auch eben die ganzen Spitzensport-RSler, die sind Macklingen-List, also das ist auch sehr nahe, das ist eigentlich alles so im Raum Biel.
Und eben der Dr. Strangelove, der ist das höchste Tier im Militär, im Fachbereich Sport, oder wie heisst
das? Also nach eigenen Angaben im Fachstab Sport, tätig als Ausbildner.
Ja, da könnte man ja auf ganz böse Gedanken kommen, die wir da jetzt aber nicht näher werden ausführen, oder?
Ja, also dort fangen natürlich die grösseren Spekulationen an. Das sind auch wegen den Leuten von der Republik und der NZZ vielleicht jetzt so irgendetwas am Rumgusseln. Ja, wenn man jetzt irgendwie eben so ein bisschen die ganzen, eben all die nationalen Interessen, wo Spitzensport auch mit sich bringt, finde ich so Verflechtungen manchmal einigermaßen bedenklich. Und irgendwo durch auch ein Thema, das ich finde, ist dann auch häufig medial und in der Öffentlichkeit eigentlich auch viel zu weniges Thema. Ich meine, es ist dann eigentlich eben immer wieder, wenn dann irgend so ein Fall passiert, wird das sehr schnell auf so eine Einzelmaske abgebrochen und Glaubwürdigkeit auch abgesprochen und sehr schnell auch dann lokalen lassen, wie einen heissen Herdöpfel. Oder man merkt das auch jetzt zum Beispiel schon nur bei diesen Anschuldigungen gegen den Arzt, wenn man da die Republik und NZZ-Berichte liest. Ich meine, da ist eigentlich eben bei all den Leuten, die man jetzt da nachgefragt hat, die Arztkreise, Sportmedizinerkreise und so weiter, da wird der so als schräger Vogel und Aussenseiter und eine isolierte Einzelperson, die da irgendetwas so ein bisschen am Rummischeln ist, dargestellt. dort merkt man auch, dort werden sehr schnell dann so ein bisschen die Schranken zugetan zu den eigenen Organisationen. Da zum Beispiel der SGSM, also die Schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin, hat jetzt auch schon verlauten, dass der nicht Mitglied bei ihnen ist und auch kein Sportmediziner, also kein Fähigkeitsausweis für Sportmedizin hat. Also da wird auch schon, da wird schon mal ein schwarzer Schaf sozusagen rausgekickt oder draussen gelassen.
Was mich immer so nervt bei so Geschichten ist eben, da kommt raus, XY hat irgendwie Doping genommen, keine Ahnung, Lance Armstrong oder so. Und dann ist der plötzlich der Held, den man vorhin zugejubelt hat, ist der einfach irgendwie eine Persona non grata. Und ich warne einfach alle Sportfans davor, irgendwie zu denken, dass Schweizer Sportler dort ausgenommen sind. Also, es hat ja auch schon Beispiele gegeben, gerade im Velobereich zum Beispiel. Aber auch so unsere Superstars, so, keine Ahnung. Also, ich weiß es ja nicht, aber Doping ist so eine verbreitete Sache im Sport und spricht so vieles dafür, dass man Doping nimmt, weil es halt einfach etwas nützt. Mhm. Da muss man sich eigentlich bewusst sein, dass das sehr verbreitet ist, im ganzen Profisport.
Ja, und eben, ich finde auch dort müssen wir halt auch mal wirklich wegkommen auch von dieser ganzen Personalisierung von diesem Problem und halt wirklich auch mal ja, das Ganze auch als wirklich globales Systemproblem auch zu erkennen und also vor allem auch national, wenn es dann eben um die ganzen Landesverbände geht. Und ja, also jetzt ohne irgendwie den Arzt auch in Schutz zu nehmen, aber seien jetzt das Sportler oder seien das auch involvierte Ärzte, ja, da halt irgendwie wie auch mal wegzukommen von dieser personalisierten Skandalisierung und irgendwie auch mal einfach über die Systemmechanismen vielleicht auch mal diskutieren, wieso das überhaupt dermaßen einfach und auch attraktiv vielleicht ist.
Personalisierung ist ein gutes Stichwort, da können wir auch im nächsten Thema drauf zurückkommen. Diese Woche hat es wieder Neuigkeiten gegeben im ganzen Schweiz-EU-Komplex, wo wir ja vor, glaube ich, zwei Folgen ein bisschen grösser diskutiert haben. Und zwar hat der neue Außenminister Ignacio Cassis nach fast 100 Tagen im Amt das erste Mal seine Pläne für die Europapolitik präsentiert. Er hat ja vor der Wahl gross angekündigt, dass er dort den Reset-Knopf drücken will. Wir erinnern uns, sind hier in relativ schwierigen Verhandlungen mit der EU über ein sogenanntes institutionelles Rahmenabkommen, wo so die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU quasi so in einen automatisierten Modus hineinbringen, dass man nicht muss für alle Bereiche separate bilaterale Abkommen abschließen. Wer da mehr dazu will wissen, sei verwiesen auf die Folge, die sich nennt das Brüssel-Syndrom. Auf jeden Fall hat der Cassis eben eine Pressekonferenz gehabt und sie grösste News war eigentlich, dass er jetzt Staatssekretär für EU-Fragen quasi installiert hat. Das ist der Herr Roberto Balzaretti, der war auch schon mal EU-Botschafter von der Schweiz zwischen 2012 und 2016. Was mich dann im Nachhinein, jetzt eben Stichwort Personalisierung, in der medialen Aufbearbeitung wirklich genervt hat, ist, dass es einfach um die Person gegangen ist, vor allem um die Person Balzaretti, aber auch vor allem um die Person Pascal Beriswil, die Staatssekretärin ist im Aussendepartement und quasi entmachtet worden ist. Und dann hat man da so ein bisschen, halt so ein bisschen eine Konfliktgeschichte aufbeschworen zwischen der Beriswil und dem Balzaretti und Beriswil und Cassis, dass sie quasi entmachtet werden und Sachen.
So ein bisschen eine Tessin-Connection.
Ja, mafiöse Struktur im Bundeshaus.
Gut, es ist ja auch so von der ganzen politischen Ausrichtung diskutiert worden, oder? Also,
ja,
auch Beriswil ist ja als SP-Mitglied oder in den bürgerlichen Fraktionen nicht ganz so beliebt wie der Herr Balzaretti.
Sie ist ja noch vom Didier Burkhalter genannt worden. Die hat dort schon zu reden gegeben. Der Gassis hat eigentlich schon auch noch interessante Sachen gesehen, die völlig untergegangen sind. Zum Beispiel hat er gemeint, dass er das Abkommen unbedingt noch in diesem Jahr abschliessen will. Weil 2019 ist ja bekanntlicherweise Wahljahr in der Schweiz und dann hat das eh keine Chance mehr. Was ja auch sehr viel aussagt über die ganzen Verhandlungen. Also wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass wenn der Wahlkampf sagt, dass das Abkommen eh keine Chance hat, also ich sehe einfach schwarz in diesem Bereich. Wie siehst du das?
Haben wieder alle ein bisschen Angst vor dem Volk. Also das ist ja auch gut, das haben wir ja eben auch dort in der vorletzten Folge ein bisschen zu hören bekommen. Die Voten eben, dass das eigentlich sowieso vor dem Volk eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen sei. Inwiefern das auch in der Wahrheit entspricht, ja gut, das wird man ja dann auch sehen an den Urnen, wenn es da so weit kommt. Aber ja gut, das ist dann halt sicher auch parteipolitische Taktik. Also eben jetzt das, von einem Bundesrat an und für sich wird das nicht auskommen sein. Das wird einfach von einem Parteimitglied oder vom Bundesrat als Parteimitglied auskommen sein, wenn man vom Wahljahr redet.
Mich hat so gedacht, der Gassi sei so ein bisschen wollen, mit dem eben signalisieren, ist das der Reset-Knopf, einfach dort einen neuen Typ einstellen. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also ich verstehe völlig, dass das schwierig ist, als Außenminister in dem Spannungsfeld irgendwie grosse Würfe zu bringen. Aber ja, er hat es angekündigt im Wahlkampf, und da muss ich echt, also im Bundesratswahlkampf.
Mhm.
Und da erwartet man halt auch etwas, die Erwartungshaltung hat er generiert, sozusagen.
Gut, das ist jetzt auch so ein bisschen die Problematik, die wir jetzt schon diskutiert haben, inwiefern, wie viel Leverage oder Hebel hast du überhaupt in den ganzen Verhandlungen? Also es ist dann auch ein bisschen polemisch, eben dann vom grossen Reset-Knopf zu reden in einer Verhandlung, wo du ehrlich gesagt nicht sehr viel Verhandlungsmasse hast.
Ja, vor allem hast du nicht an der Stelle, wo man den Reset-Knopf drücken kann. Ja? Das ist mal das grosse Problem.
Aber ist, ja, ich meine, ist auch halt ist öffentlichkeitswirksam und ja, er muss sich dort dann auch ein bisschen von seinem Vorgänger Burkhalter distanzieren, dort mal einen Pflock einschlagen, sagen, dass er jetzt übernommen hat und jetzt das Dossier weiterführt mit, ja, ob man jetzt sagen, mit härter Hand oder was auch immer, oder eben ist dann vielleicht auch im Parlament das auch schuldig, wo er halt so etwas verzappt hat in seinem Wahlkampf.
Ja, das Problem ist halt, dass er, also der Burkhalter ist ja immer mehr unter Kritik gestanden, bei der SVP vor allem. Der Burkhalter war schon Mitglied von der neuen europäischen Bewegung vor seiner Wahl. Ich weiß nicht, ob er als Bundesrat immer noch dort Mitglied war. Das ist eine Bewegung, die sich für den EU-Beitritt schlussendlich einsetzt.
Aber ist sehr beliebt bei der Bevölkerung gewesen.
Ja, und auch bei den Linken, das muss man natürlich schon auch sehen. Und der Gassis hat natürlich gewusst, bei diesen Bundesratswahlen, so wie die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, vor allem im Nationalrat, muss er vor allem die SVP-Stimmen auf sich vereinen, um gewählt zu werden. Und das ist halt einfach, der Gassis ist ein riesen Opportunist. Ich meine, das, die ganze Geschichte mit dieser Waffenlobby pro Hotel, die er beitreten ist einfach, weil er irgendwie mal ein Interview denen gegeben hat und das Gefühl hat, ja, ihr seid doch geile Sicher, ich tritt euch ins Bein und kann ich dir noch ein bisschen Pünktchen holen. Oder?
Das war brutal lächerlich gewesen,
ja. Ja, und dann nachher irgendwie nicht dazu stehen und wieder austreten, sobald es rauskommt und so, das ist da, finde ich halt schon auch schwierig.
Ja.
Ja.
Aber dort würde ich denken, ich meine, der Reset-Knopf, das ist einfach das ist so ein PR-Gag, um sich mal
ja, aber um das
neu positionieren. Aber eben, er hat...
Von dem reden wir seit Monaten, Claudio. Das ist die Debatte gewesen, in der ganzen EU-Schweiz-Diskussion. Der Gassis kommt jetzt und drückt den Reset-Knopf. Oder, ja, jetzt schauen wir mal, wie er den Reset-Knopf drückt.
Ja, aber irgendwo auch zu Recht, weil man ja... Eben, mir ist, ehrlich gesagt, jetzt in der Situation, wo die Schweiz ist, einfach nicht im Stand. Man hat gar nicht Position, um den sogenannten Reset-Knopf zu drücken.
Ja.
Also er kann jetzt auf Barrikaden gehen und jetzt eben da irgendwie den
Der Junker verschießen, oder?
Der heldenhafte Tell irgendwie raushängen, der sich jetzt da irgendwie in der Knechtung irgendwie entgegenstellt. Aber wird er nicht machen, weil es einfach mehr oder weniger sonnenklar ist, was eigentlich die Verhältnisse sind in dieser ganzen Frage. Das ist einfach so.
Ja, vielleicht müssen wir das auch mal ehrlich im sogenannten Schweizer Volk mitteilen. Halt. Also, auf das wird es irgendwann mal auslaufen, wenn so eine Abstimmung stattfinden wird. Also, da wird man nicht mehr können.
Ja, aber so. Eben anstatt da so ein PR-Ragetli steigen, um dann im Endeffekt dann gleich wieder Angst vor dem Wahlvolk zu haben, finde ich dann auch irgendwo durch auch lächerlich. Ja,
ja, ist schlecht.
Dann würde man eigentlich gescheiter mal einfach Karten, also vor allem gegen innen auf den Tisch legen und eigentlich mal ein bisschen Aufklärung machen, was überhaupt die Sachlage ist und was eigentlich auch so die Machtverhältnisse sind in dieser Frage.
Das bezogen auf das Wahlvolk, das nervt mich immer. Jetzt in der EU gibt es alle Diskussionen, dass da die Vorschläge von Macron, die müssen jetzt unbedingt schnell umgesetzt werden, weil jetzt ist die Situation da, wo in Frankreich und Deutschland mal im gleichen Jahr gewählt worden ist, wo die unterschiedlich lange Legislaturperioden haben und so. Das zeigt so ein Window of Opportunity, oder? Wie man so schön sagt. Und jetzt müssen wir das schnell umsetzen, weil sonst kommt wieder der Wähler in die Quere, oder? Ich glaube, irgendwie so in eineinhalb Jahren sind dann wieder Europaparlamentswahlen und so. Das ist doch einfach. Also, weißt, ich frage mich da einfach auch, so die Parteien, man, können sie einfach mal zusammenreissen? Also, müssen die, wenn Wahljahr ist, einfach in Mongo-Modus umstellen, oder? Ist das einfach so eine Tatsache, die man in der Demokratie einfach so hinnimmt?
Ja, gut, Mango-Modus, es ist dann halt eben Wahlkampf-Modus, geht dann um Teile vom Kuchen, die verteilt werden. Also nennt sich der Wahlkampf oder Machtkampf, je nachdem.
Ja, ja.
Aber ja, es ist, obwohl man das ja dann immer irgendwie supportieren will, als würde man eigentlich eben so den Wählerwillen so ernst zu nehmen, ist ja genau das Verhalten eigentlich der Beweis vom Gegenteil.
Das Ziel muss doch sein, vom Bundesrat in dieser Situation etwas rauszuverhandeln, probieren, wo man kann in der Bevölkerung unterbreiten und davon ausgehen, dass sie dazu zustimmt. Das muss doch das Ziel sein.
Ja, das wäre so der normale Deal. Eigentlich.
Und was ich jetzt rausgehört habe, ist eigentlich, dass man sich das gar nicht zutraut, weil man eigentlich weiss, dass das sehr schwierig wird. Die Forderungen, die die EU stellt, in den Schweizer, die immer so für ihre Souveränität und bla 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 pochen, denen das zuzumuten. Aber man kann doch auch mal in der Bevölkerung zumuten, dass die Welt halt nicht einfach schwarz und weiß ist und dass es einfach gibt, so, ja, da sind die bösen EU-Fekte und da ist unsere aufrechte Demokratie.
Mhm.
So einfach ist die Welt halt nicht.
Ja.
Wir sind ein Land zumindest in Europa, wir bewegen uns da in einem extremen Spannungsfeld. Wir sind zumindest drin, umringt von EU-Ländern.
Mhm.
Wir sind eigentlich Teil von der EU, de facto, ohne dass wir mitreden können. Und den Souveränitätsverlust, den nimmt man ja auch hin. Also ich verstehe da irgendwie nicht, wieso was man nicht das mal auch mal offen sagen. Also,
ja,
das ist eigentlich weil es nicht eine populäre Meinung ist, aber es ist halt einfach die Realität.
Es ja. Hat ja eigentlich fast so ein bisschen auch Parallelen zu dem ganzen, zu den ganzen Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Ich meine, du hast eigentlich wie ein
eleganter Themenwechsel.
Du hast eigentlich einen schwachen Player, der dann aber eigentlich so Basis noch so als letzte Instanz hinter sich hat. Mhm. Und du hast einen stärkeren Player, wo dann auch so mit irgendwelchen Zückerli und Zugeständnis probiert, das Ganze, also oder hilft im schwächeren Unterhändler, das Ganze dann in der Basis einigermaßen annehmlich zu verkaufen. Aber dort muss ich auch sagen, ich meine auch schon, oder dort ist auch, ich finde, dort findet genau der gleiche Systemfehler auch statt. Sei es jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen oder eben, sei es jetzt auch irgendwie in diesen Verhandlungen zu dem Rahmenabkommen. Ich meine, eigentlich sollte man ja mal jetzt zurück auf das Schweiz-EU-Ding kommen, eigentlich sollte man ja einfach mal aussondieren, was heisst das so grob, das Rahmenabkommen. Weil das, also, wow, das weiss man eigentlich mehr oder weniger in den Grundzügen, also noch nicht so detailliert.
In relativ entscheidenden Punkten ist es nicht ganz klar.
Ja, aber wir könnten dort mal so, eben, wir könnten mal beide Seiten irgendwie ihre Pflöcke einschlagen, mal definieren, wie stellen wir das uns vor, mal in dem Sinn, so wie in einer Art Sondierungsphase, das mal grob skizzieren, definieren. Und dann würde man das dann halt mal im Volk vorlegen. Und dann könnten die sagen, ja, entweder nein, wir wollen eigentlich kein so ein Rahmenabkommen in dieser Art und Weise. Und ich meine, dann könnte man ja wenigstens auch als Bundesrat dann mit dem im Rücken dann halt auch sagen, das ist jetzt mein Auftrag. Ich meine, das wäre dann der Auftrag. Dann kann man ja auch in dem Sinn die harte Hand oder in dem Sinn halt die unkooperative Rolle haben, wo man halt sagt, so und so geht es nicht und fertig. Aber so der Mechanismus ist ja eigentlich dort recht ähnlich. Man probiert irgendwie so in dem ganzen, eben so in dieser Verhandlungsebene so irgendetwas Verkaufs- oder etwas, wo man gut kann verkaufen kann, so zusammenzuschustern, wo man dann irgendwie so blöd gesagt einfach so in der dummen Basis kann verkaufen kann.
Es wird ja wohl so sein, dass man so vorgeht und Positionen festlegt und verhandelt. Also ich weiß nicht, wie die Verhandlungen genau ablaufen, aber ich kann es ja, es muss ja fast so sein, oder? Das Problem ist halt einfach, wenn man da aus innenpolitischen Gründen oder aus bundesratswahltaktischen Gründen wieder irgendwelches Zeug rausbleibt, dann weckt man auch eine gewisse Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit. Und das Problem ist halt bei diesen Verhandlungen, also das Problem ist völlig logisch, das wird halt mega stark thematisiert, medial, das ganze Thema, weil es halt einfach ein mega wichtiges Thema ist. Und das kommst du nicht um. Und wenn du halt so mit starken Marken, Sprüchen probierst, irgendwie so Sympathien auf deine Seite zu ziehen, dann wird es halt umso schwieriger mit dem wirklichen Ergebnis, oder halt nicht die Maximalforderungen von der Schweiz wahrscheinlich wird beinhalten, dann vor das Volk zu treten. Weil dann wird es dann heissen, ja, wie der Kniefall vor Brüssel oder weiss doch auch nicht was.
Aha. Aber die Verarschung vom Volk findet ja eigentlich der statt, wenn man sich eigentlich so als superhärte Verhandler eigentlich schon im Voraus anstellt, obwohl man genau weiss, wir haben die schwächere Karte in der Hand.
Ja, das ist so.
Wo man dann wieder beim Schulz wird.
Genau, ich kann gerade mal sagen, du hast eigentlich schon eine mega elegante Überleitung gemacht, wo wir dann aber wieder das Retour-Billett genommen haben, sozusagen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück oder wir wieder führen.
Wir haben das Window of Opportunity nicht genutzt.
Ja, ich bin langsam ein bisschen verwirrt, aber ja. Gehen wir auf Deutschland. Da ist ja auch einiges im Gehen. Da laufen Koalitionsverhandlungen, glaube ich, seit zwei Wochen ungefähr zwischen der SPD und der CDU. Wir haben das Ganze im Dezember schon mal stärker thematisiert. Seither hat es Parteitagsentscheid von der SPD, wo relativ knapp rausgekommen ist. Ich glaube, was sind es gewesen? 56-54% pro Koalitionsverhandlungen. Ja, so in dem Bereich, was für deutsche Verhältnisse extrem knapp ist, das sind quasi 50,3% beim EBR oder wie viel es waren.
Die sind sicher fast schon also 100% Gerechtigkeit respektive Ja-Stimmen gewöhnt.
Ja, nein, also ich meine, weißt du, wo der Schulz mit 82% irgendetwas oder 81,9% jetzt wieder zum Parteichef gewählt wurde, ist das schon ein schwaches Ergebnis gewesen. Also über 90 sieht man eigentlich auch, wenn man so mit Delegierten kommuniziert, die deutschen Parteien, außer bei den Grünen, wo alles wieder anders aussieht.
Da träumen schon so Halbdiktatoren schon davon, von genau. 82% Stimmen.
Nein, auf jeden Fall ist das wirklich ein extrem knappes Ergebnis. Der Parteitag ist auch relativ in die Hose für Martin Schulz. Also seine Rede ist mega krass kritisiert worden. Es hat geheißen, dass Andrea Nahles ihn da aus der Scheisse geritten hat, weil sie auch die Delegierten angeschrien hat. Ich kann das eigentlich nicht so ganz nachvollziehen, wieso was das so eine Rettungstat gewesen.
7 Minuten heiser geschrien.
Nein, das ist wirklich die Frau. Also mir ist letztens Sexismus vorgeworfen worden, als ich sie kritisiert habe. Weil wenn sie mal würde machen, dann wäre es gar kein Problem. Aber ich glaube, es liegt nicht an dem. Also es ist einfach mit so Edgy-Badgy und eigentlich hat sie mal im Bundestag irgendwie das Pippi Langstrumpf-Lied vorgesungen. Wo sie Fraktionschefin wurde, hat sie irgendwie gesagt, morgen gibt es in die Fresse Richtung CDU. Also sie proletet eigentlich da im Zeug umeinander und ich finde es so unerträglich, ehrlich gesagt.
Ja, die hat schon recht Fremdscham-Potenzial.
Ja, also ich frage mich auch, was sind das denn für Delegierte, die so saure Geschrei brauchen, damit sie irgendwie auf Linie gebracht werden? Also das ist doch einfach, und die ganze Argumentation, also manchmal hast du wirklich das Gefühl, die reden mit Kindern einfach so wie, oh, was hat das Volk das Gefühl, wenn wir jetzt da nicht würden, der Regierung hinbringen und so, das wäre ganz, ganz schlimm und so, und wir würden uns die Schuld geben an Zeug und Sachen. Ja, aber der schlimmste Mensch in der ganzen Veranstaltung ist eben noch der Martin Schulz. Der ist auch wie so, also könnte man auch wie beim Wallraffen, könnte man auch für Schulz und irgendwie Duden einschreiben für den, wie soll ich sagen, für
Total abkacken.
Ja, total abkacken und einfach genau das Gegenteil machen von dem, was man gesagt hat. Also er hat schon gesagt, er hat nach der Wahl gesagt, er möge nicht in die Koalition gehen, es sei ausgeschlossen, dass sie eine Koalition mit dem Merkel machen. Er hat es wiederholt, nachdem klar war, dass Jamaika nicht wird kommen, also die andere Regierungsalternative, also eigentlich nur noch als Alternative eben die grosse Koalition in Anführungs- und Schlusszeichen gegeben hat. Hat er es noch einmal wiederholt, um irgendwie 4-5 Tage später wieder einen Rückzieher zu machen.
Mhm.
Er hat im, glaube ich, es war im Fernsehduell gewesen, hat er gesagt, dass er nicht auf keinen Fall Minister würde werden unter der Frau Merkel. Mittlerweile will er Minister werden unter der Frau Merkel. Man regt sich in Deutschland immer relativ schnell über gewisse Vorgänge in der Politik auf. Dass das nicht stärker thematisiert wird, das verstehe ich überhaupt nicht. Es wird einfach so hingenommen als, ja, das ist halt Politik und so, so ist politische Kommunikation, das gehört dazu. Politiker, die erzählen halt irgendetwas. Da muss man gar nicht das Gefühl haben, dass das irgendwie auch, als sie sich daran halten und so. Und ich finde das mega schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, es hat also eine gewisse Peinlichkeit, wenn man dann, da ist ja jetzt der Schulz und die SPD nicht ganz allein. Da haben ja einige Parteien rechte Zickzack-Kurs hingelegt. Also auch, was Christian Lindner rauslässt, ist, finde ich, auch Abhängigkeit fast nicht zu überbieten. Oder eigentlich nur noch von einem Martin Schulz, wo irgendwie auch so im 2-Wochen-Takt irgendwie von total neuen Voraussetzungen und einer total neuen Situation irgendetwas von sich einquasselt, wo einfach total daneben ist. Ich meine, es gibt einfach ein Wahlergebnis, Punkt. Das ist eigentlich die Situation, die hat sich jetzt irgendwie seit dem, wann ist das? September, Oktober. Nicht wirklich geändert.
Was ich besonders schlimm finde, ist, man muss sich mal ein Jahr zurück erinnern, wo bekannt wurde, dass der Gabriel, Sigmar Gabriel, die Parteivorsitz an Schulz abgeben. Und der Schulz so als Heilsbringer gefeiert wurde, der jetzt von außerhalb kommt, von Brüssel, und die verkommene Politik-Elite hier in Berlin wird aufmischen. Und das finde ich eigentlich mega fatal. In diesem Moment sind so viele Hoffnungen gesetzt worden. Es wird alles anders. Die SPD wird nicht mehr so eine Pasta-Partei, wie sie unter dem Schröder war und unter all diesen Schröder-Kindern, wo Gabriel auch eins davon ist und wo eigentlich die ganze Parteielite eins davon ist. Und dass gerade er einfach so die Huren rückwärts-Alters macht, das finde ich eigentlich mega fatal. Ich meine, was denkst du denn als Wähler von diesem Menschen im Nachhinein, wo irgendwie Hoffnung in den gesetzt hat? Ich finde, das ist ein fatales Signal, weil es wäre auch nicht nötig. Der Typ ist irgendwie, der ist über 60, der hat es doch nicht nötig, jetzt noch irgendwie Minister zu werden. Da könntest du auch mal ein bisschen Haltung zeigen, irgendwie, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also könntest du ja auch wenigstens so ehrlich sein, halt eben zu sagen, hey, ja, das ist jetzt irgendwie unsere, also das ist mein Wahlkampfprogramm gewesen, so wenn wir das irgendwie machen, mit dem Ergebnis findet das nicht statt. Und mit dem Ergebnis findet das mit meiner Personalie nicht statt.
Das hat er ja gesagt. Er macht es jetzt eigentlich nicht.
Hat er gesagt. Aber ja. Aber das finde ich eben. Aber dann müsste ich jetzt zu dem dann stehen und halt sagen, na ja. Also dann bin ich halt weg. Also
es ist ja nicht so, als wären jetzt irgendwie 3 Jahre vergangen, sondern es sind 3 Monate, oder?
Mhm.
Und das finde ich schon. Die
Frage ist dann halt auch wieder, wer übernimmt denn da den Hurrikan, oder? Wenn er jetzt würde sagen...
Ja, das wäre ein Untergang für die Bundesrepublik, wenn er jetzt würde von Bord gehen. Also, ich meine, weißt du...
Also nein, so meine nur, wer will sich dort jetzt gerade verbraten lassen?
Ja, da gäbe es schon Kandidatinnen, würde ich meinen. Aber was mich auch so nervt in dieser ganzen Koalitionsdiskussion in Deutschland, ist eigentlich so, dass man es für den stellen lässt, als wäre das Ganze alternativlos. Es gäbe keine andere Möglichkeit, als jetzt die grosse Koalition machen. Es gäbe da viele Möglichkeiten.
Ja, absolut.
Und ich bin auf deiner Linie. Da habe ich jetzt wieder Schulz meine Meinung geändert. Also wieso nicht mal eine Minderheitsregierung ausprobieren? Ich meine, das Problem, das Deutschland ja hat, dass jetzt quasi das nachher vollziehen, wo in anderen Ländern in Europa schon länger passiert ist. Die grossen Parteien, die eigentlich quasi die Macht so unter sich aufteilt haben, die werden immer kleiner. Das heisst, es wird immer schwieriger für die Regierungsmehrheit zu finden. Es gibt mehr kleinere Parteien im Parlament und es ist schwierig, die ideologischen Gräben eigentlich zu überbrücken und eine Regierung zu bilden. Und darum gibt es auch in vielen kleineren europäischen Ländern so Minderheitsregierungen. Also gerade Skandinavien zum Beispiel ist das seit Jahren gang und gäbe, überhaupt kein Problem. Mhm. Und vielleicht müsste man einfach mal in Deutschland auch in die Diskussion von dem wegkommen, dass man einfach eine Regierung braucht, die durchregieren kann, die irgendwie so im Fall von Deutschland die Kanzlerin dort ist und einfach kann entscheiden, was sie will schlussendlich. Logisch muss sie auch, wenn sie die Mehrheit hat, immer irgendwie so ein bisschen auf einen Machtausgleich schauen und das Ganze austarieren und ein bisschen geschickt vorgehen. Es ist schon so, was ich machen kann, was ich will. Aber es herrscht immer noch die Meinung vor, ein Land ist nur der stark, wenn es eine starke Führungsperson hat. Also wenn es quasi eben so die sogenannte Richtlinienkompetenz, die der Regierungschef in Deutschland hat, oder schlussendlich entscheidet, oder?
Ja, das ist ja manchmal auch ein bisschen etwas Befremdendes oder etwas, was man ja so ein bisschen aus Schweizer Sparte nicht ganz kann verstehen kann. Eben die Zuspitzung auf die Personen. Also in so einem System ist das dann halt eben das Konzept. Du musst ja halt, eben, du hast Wahlkampf, du hast irgendwie ein brutales Powerplay mit so einem Spitzenkandidat. Und eben, da kann sich ja dann irgendwie wie die Blöße gar nicht geben, da beweglich zu sein und in dem Sinne auch eben mal koalieren kann man schon, aber irgendwie so eine Art, eben so eine Konkordanz, wie man das irgendwie da so könnte, wo dann auch ein bisschen wegkommt von dieser ganzen, eben von dieser Personalisierung, das geht dann halt in dem Sinne auch nicht. Also ich meine, ich merke es ja selber oder bei uns auch, ich meine, wir reden ja die ganze Zeit auch eigentlich nur über die Köpfe, wenn wir über Deutschland reden, aber es hat natürlich einfach eben damit zu tun, dass das einfach auf die Köpfe halt zugespitzt ist.
Ja, die ganze Diskussion dreht sich ja die ganze Zeit um den Kopf. Wir können auch über Inhalt reden, aber ich glaube, das führt einfach auch ein bisschen zu weit so in einem Schweizer Podcast. Also, wir können gerne über deutsche Innenpolitik reden, von mir aus. Ich meine, ein Thema ist ja da die gute sachgrundlose Befristung. Das hat der Schulz auch schon im letzten Frühling gesagt, dass er die auf jeden Fall abschaffen will. Das will er eigentlich nicht schaffen. Und dann wird gleich in die Regierung eintreten.
Mhm.
Das sind eigentlich so rote Linien. Das ist wie der Obama, der gesagt hat, rote Linie da in Syrien, wo die überschritten wurde, hat er gleich nichts gemacht. Und ich frage mich einfach noch, wie man den Typ noch ernst nehmen kann, Schulz. Also, das ist mir wirklich schleierhaft. Aber weißt, ich finde auch
sicher nicht ein Erfolgsmodell.
Ich finde auch, der Vergleich mit der Schweiz ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, wir haben ein extrem spezielles System, wenn man so andere westliche Demokratien anschaut. Das kannst du nicht einfach übertragen auf andere Länder. Aber es wäre schon nochmal ein erster Schritt, mal zu sagen, ja, wir würden jetzt eine Regierung einsetzen, die vielleicht nicht Mehrheit im Parlament hat und die halt jemand mal suchen muss. Mhm. Weisst, man redet auch immer so im Kontext mit der AfD und so, mit den parlamentarischen Vorgängen, da hat man ja mega Angst, dass die AfD die grösste Oppositionspartei ist und bla bla bla. Aber ich meine, wenn es jetzt da die SPD-CDU-Koalition gibt, ist das Parlament wieder völlig egal. Es ist völlig egal, was da geredet wird, weil die haben eigentlich Mehrheit und werden eigentlich machen, was sie wollen.
Aber ich meine, weisst, wir können ja auch mal, abgesehen mal von dem Schweiz-Vergleich, wäre es ja vielleicht schon mal ein Schritt, vielleicht auch mal von diesen idiotischen Spitzenkandidaten wegzukommen. Ich meine, man kann ja auch mal einen parteipolitischen Wahlkampf führen.
Und sag das mal im Spiegel oder in der FAZ oder in der Bild.
Ich weiß schon mehr ja gleich, was die denken. Aber einfach, dass man einmal, ich meine, das ist ja auch schon so eine, schon so eine Überhöhung von dem ganzen Geschehen, schon von Anfang an. Ich meine, irgendwie ein grüne Partei muss da irgendwelche Spitzenkandidaten ins Rennen führen. Eigentlich ja mit der offiziellen Intention, ich will Bundeskanzler werden.
Ja. Ich meine, ja, was selber Scheiß. Das möchte ich schon nicht. Also, ich glaube, der einzige von der kleinen Partei, die das hier mal so offiziell gemacht hat, war der Westerwelle.
Ja, natürlich schreit das nicht irgendwie da in den ganzen Zirkus raus, aber das ist ja das ist der Sinn von einem Spitzenkandidat.
Ja.
Und das ist eigentlich, wo Kanzler werden. Und die fährt ja das schon an. Die fährt schon die Überhöhung irgendwo durch auch schon an. Und dann eben die Personalisierung und irgendwie auch die irgendwo durch dann auch die Gefahr von dem Gesichtsverlust und, oder? Und der wird ja eben, der wird auch von einem SPD-Spitzenkandidat wird erwartet, du musst jetzt im Fall ans Mikrofon und irgendwie sagen, was mit dieser Partei passiert.
Ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch mal erledigen für die SPD, ich meine.
Jetzt hat er blöderweise das Falsche rausgelassen.
Ja, es gibt Umfragen, wo die SPD irgendwie bei 17% sehen. Und die Partei ist völlig am Arsch. Und das ist eigentlich auch nicht gut für das System, solange man den Systemwechsel irgendwie probiert, nachher vollzuziehen, oder?
Mhm.
Ich meine, es ist unvorstellbar in Deutschland, dass Politiker von einer 17%-Partei oder schon von einer 20%-Partei den Regierungschef stellt. Und es gibt Länder, wo das völlig normal ist. Überhaupt kein Problem. Und eben, es wird immer wieder beklagt, wie schwach und irrelevant das Parlament ist. Und ich glaube, eine Minderheitsregierung wäre ein sehr guter Weg, um das Parlament zu stärken. Weil dann würde es auch wieder um Inhalt gehen, nicht einfach um quasi Wahlkampfauftritt mit markigen Reden in dem Plenum, wo das sowieso niemand wahrnimmt, weil es eigentlich nicht entscheidend ist. Oder sonst kann man auch neu wählen. Das fände ich immer auch noch nicht so eine schlimme Sache. Aber eigentlich wünsche ich mir Zeit von dem her zurück.
So sehen sie aus und so sind sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Ja, da ist das Welt noch in Ordnung in Deutschland.
Und Don Helmut.
Genau.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Hast du noch...
Das letzte Statement.
Zu dem Thema?
Ja.
Fuck Schulz, ich weiss auch nicht, wieso ich den Typ so hasse. Das ist mir eigentlich ein bisschen irrational, aber ich finde es wirklich mega schlimm.
Gutes Logan.
Ja, mehr, glaube ich, noch ein Thema, oder?
Das wäre?
Ja, wieder mal ein Medienthema.
SDA.
SDA.
Streik!
Ja, bei der SDA läuft gerade das da. Monster Kill. SDA haben wir noch nie drüber geredet.
Wenn wir das kurz einordnen.
Wir müssen, glaube ich, schnell erklären, was die SDA ist, weil viele Leute wissen nicht, was die SDA ist, habe ich gemerkt.
Also, da bist du qualifiziert
drauf. Ja, ich weiss, was die SDA ist, weil ich jeden Tag mit ihr arbeite. Es ist die Schweizerische Depeschenagentur, das ist echt die Nachrichtenagentur der Schweiz. Und dort ist vor ein paar Wochen angekündigt worden, dass relativ schnell irgendwie 35 bis 40 Stellen gestrichen werden, von etwa 150, wenn es mir recht ist. Der Grund dafür ist, dass Verlage, die einerseits Besitzer sind von der SDA, aber andererseits auch die Hauptkunden natürlich, aus ihrer Sicht bessere Konditionen durchgesetzt haben, das heisst schlechtere für die SDA und sie darum muss dort ziemlich radikal dahinter gehen. Also radikal ist wirklich ein gutes Wort, um das zu beschreiben, was dort abgeht. Es gibt zum Beispiel eine Regel, dass alle über 60 einfach mal entlassen werden.
Sag mal kurz, wie sind so Besitzverhältnisse bei der SDA?
Ja, im Detail weiss ich es nicht. Ich weiss auch, dass Tamedia hat den grössten Anteil, die NZZ hat einen relativ grossen Anteil. Was jetzt noch dazu kommt, die SDA fusioniert mit Keystone, das ist eine Bild- und Videoagentur, die bisher in der SDA und in der österreichischen Nachrichtenagentur APA gehört hat. Die werden rückwirkend auf den 1. Januar 2018 fusionieren. Das muss noch von der WEKO, also von der Wettbewerbskommission von der Schweiz und auch von Österreich noch abgesegnet werden. Und in dem neuen Konstrukt Keystone SDA oder SDA Keystone, ich weiß gar nicht, wie es heisst. Also nicht Keystone, sondern Keystone, sorry.
Also Keystone.
Keystone, sagt man.
Keystone?
Ja. Ich weiß nicht, ob es... Also bei uns aber sagen alle Keystone.
Aha, ich sage immer Schlüsselstein.
Schlüsselstein. Ja, das wäre auch schön gut also, eidgenössisch, oder?
Im Stil von Schlüsselstein.
Altgermanisch.
Keystone.
Keystone. Ja, eben. Und nach dieser Fusion hat die APA aus Österreich, das ist die Austria Presseagentur, die hat 30% von dem. Und die haben auch offenbar irgendwelche Dividendenerwartungen. Also die wollen profitieren vom Gewinn von der SDA. Das Problem ist, die SDA wird kein Gewinn schreiben unter den neuen Voraussetzungen. Und der ganze Streit ist jetzt eskaliert. Also vielleicht muss man noch zuerst sagen, was die SDA überhaupt macht. Die legt eigentlich so einen Grundteppich an Nachrichten. Man sagt, das ist Sport, Inland, Ausland, Wirtschaft etc. Eigentlich alles People-Meldungen. Unglaublich, was die für People-Meldungen haben. Sogar für die, für das haben sie noch ein paar Leute abgestellt. Und die beliefern vor allem auch Online-Portale von Zeitungen, aber auch den Print-Teil mit vor allem Kurzmeldungen. Sie machen manchmal auch ein bisschen längere Stücke und so. Ja, es ist eigentlich ein relativ wichtiger Bestandteil von der Arbeit, von der Verlag. Also wenn sie ihre Produkte herstellen, greifen sie gerne auf die Leistungen von der SDA zurück. Mhm. Und jetzt, vorletzte Woche, also wir nehmen auf am Freitag oben, 12. Februar, hat es schon mal einen kleinen Warnstreik gegeben, irgendwie so am Nachmittag bis um 5 Uhr, wo einfach keine Meldungen mehr rausgegeben worden sind.
Wir haben das noch kurz unterlegen mit dramatischer Musik.
Und jetzt, diese Woche haben sie ernst gemacht mit dem Streik. Am Dienstag haben sie angefangen. Und jetzt eigentlich bis heute am Nachmittag, also fast 4 volle Tage lang, ist der Streik gegangen. Das ist, ja, hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Wahrscheinlich könnt ihr das erste Mal so ein bisschen mitbekommen, was eigentlich die SDA ist. Es hat auch so auf Twitter so Meldungen gegeben, wo das Gefühl haben, oh ja, jetzt gehen die Zeitungen, jetzt kommen wir jetzt nicht mehr raus. Also man muss auch sagen, es gibt Zeitungen, die wirklich Probleme haben. Ich habe gehört, irgendwie...
Ja, du könntest da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, könnte ich machen, warte ich aber nicht zu fest. Ich kann schon schnell etwas erzählen.
Oder hat es dich... Hat das dich in deiner täglichen Arbeit beeinflusst?
Ja, es ist natürlich schon etwas anderes. Man muss sich vorstellen, dass ja, du damals so ein Tagesprogramm zusammenstellen, wo so die wichtigsten Sachen, also was jetzt für mich interessant ist, ist in und Russland, wo einfach so die wichtigsten Ereignisse vom Tag aufgelistet werden. Und das ist dann natürlich schon ein hilfreicher Service. Also da hast du gerade alles im Überblick, was eigentlich wichtig ist. Und sie ist halt auch sehr zuverlässig, die Agentur, in der Regel. Also wenn die vergessen eigentlich nichts Wichtiges. Eben, was ich auch wollte sagen, es gibt wirklich Zeitungen, die ein Problem könnten. Alice Servott zum Beispiel, habe ich gelesen, dass die praktisch den ganzen In- und Auslandteil mit SDA-Texten bestücken. Ich weiss jetzt, ich habe den Alice Servott noch nie daheim gehabt. Ich weiss nicht, wie gross der Teil ist, aber es sind wahrscheinlich so 1-2 Seiten. Mhm. Und das führt, das stellt dich natürlich schon vor Probleme, wenn du einfach den Inhalt nicht hast, oder? Jetzt für uns war es nicht so wahnsinnig dramatisch gewesen. Die SDA hat auch einen Zugang gelegt zu den Auslandagenturen. Weil die SDA hat fast keinen Auslandkorrespondent, sondern übernimmt Meldungen von der deutschen Presseagentur, der EPA, von der AfD, das ist Agence France-Presse, also die kommen aus Frankreich, und von der APA, von der Ominösen, ja, aus Österreich. Die sind halt einfach ungefiltert eingelaufen. Die SDA hat die einmal einfach kuratiert und umgeschrieben, wenn man irgendwie etwas müssen erklären im Schweizer, gerade jetzt, wenn es um die deutsche Innenpolitik geht und so.
Ein kleiner
Filter eigentlich.
Innerschweiz, also einen nationalen Kontext noch ein
bisschen geben. Ja, vielleicht mal erklärt, dass der Bundesrat in Deutschland die Länderkammer ist und so, oder? So ein Schmeiß halt, oder?
Fragt man sich natürlich auch, wie das so bei Redaktionen wie zum Beispiel Nau.ch war.
Es ist unbelievable.
Was ist Nau.ch? Ja, ich kenne das gar nicht.
Schon?
Nein, erzähl mir mal, was es ist.
Das ist... vor allem eine Videoredaktion.
Und die publizieren?
Die publizieren den Content für...
Fürs Internet?
Genau.
Ja, eben, das ist wirklich...
Eine Speerspitze vom Journalismus, yes, neben der Republik. Einer der wichtigsten Player.
Du bringst mich da in eine ganz schwierige Situation. Ich wollte da nicht festissen über Kollegen.
Ich kann natürlich schon ein bisschen ranten.
Ja, du bist da völlig frei. Nein, eben, Nau.ch ist natürlich ein gutes Beispiel. Das sind online halt. Und online eben, gerade was eigentlich international so angeht, da haben so Redaktionen halt keine Korrespondenten eigentlich. Die sind halt wirklich angewiesen auf die SDA. Mhm. Oder auf die ausländischen Agenturen. Was gestreikt ist worden, ich glaube, ein grosser Auslöser war ein Interview, wo der CEO von der SDA, das ist der Herr Markus Schwab, der ist seit 2005 ist der CEO von der SDA, der ein Interview gegeben hat am Sonntag, wo er behauptet hat, die SDA sei keine Non-Profit-Organisation, also sie müssen Gewinn schreiben, und dann hat der Journalist gefragt, ja, aber da hat er mir eine Broschüre gezeigt, wo darauf steht, dass sie nicht gewinnorientiert sei. Dann hat er Schwab gesagt, das sei eine veraltete Broschüre, die gilt nicht mehr und so. Also wirklich ganz strube Sachen. Er ist auch gefragt worden, ob sein Lohn zur Debatte steht. Er hat gesagt, ja, nein, sein Lohn sei schon 2 Mal umgeschriebelt worden, jetzt müssen auch die Redaktion mal blüten, als Aussage. Ich habe diese Woche noch gehört, wie viel der Herr Schwab verdient. Es ist eine relativ stolze Summe. Und der Typ, der gibt relativ wenig kompromissbereit in diesen ganzen Vorgängen. Die Redaktion, so wie ich das verstanden habe, fordert vor allem mal in erster Linie das Gespräch mit dem Verwaltungsrat. Und dem ist heute irgendwie zugestimmt worden. Also ich meine, die haben jetzt 4 Tage gestreikt für ein Gespräch.
Oder muss man, also das Interview ist eigentlich auch ein grosser Auslöser, zumindest Katalysator gewesen, oder, von dem
ja, ganzen also, Ding. Ich gehe schwer davon aus. Ich kenne jetzt nicht wirklich Leute, die bei der SDA arbeiten, näher und so, und habe nicht mit denen geredet, aber es war schon ein relativ fatales Interview gewesen. Er hat unter anderem auch gesagt, er sei vor allem in der Aktionärrechnerschaft schuldig und niemand anderem. Er hat auch sich aus der Verantwortung gezogen. Er hat gesagt, die Redaktion sei viel zu hoch dotiert, also sei viel zu viele Leute und so. Das habe ich mir den letzten Jahr verpasst, sich da anzupassen. Und dann ist natürlich die Frage gekommen, ja, aber Herr Schwab, Sie sind doch seit 2005 CEO, oder? Also die Frage stellt man sich natürlich. Und er hat sich dann darauf herausgelassen, dass für das, für das ganze Pricing und so, sei eigentlich der Chefredakteur zuständig gewesen. Von der SDA, der auch seit 2005, glaube ich, im Amt war und der im Herbst geschasst worden ist. Also der musste gehen und der Herr Schwab schiebt eigentlich die ganze Schuld auf den Chefredakteur. Und also, was halt wirklich auch das Problem ist, oder? Es ist mega schlimm, was bei der SDA passiert. Es ist ein mega radikaler Abbau.
Muss ich das wieder unterlegen?
Ja, wo wahrscheinlich einmalig ist in der Medienlandschaft. Das sind auch eben persönliche Schicksale. Ich meine, wenn du als 16-Jähriger jetzt aufs RAF musst gehen, ist das keine schöne Sache. Zudem hat der Schwab auch noch etwas gesagt. Er hat gesagt, ja, sie haben jetzt jahrelang für das RAF, also für die Arbeitslosenversicherung eingezahlt und jetzt müssen wir in der Not das Geld halt auch beanspruchen. Ich meine, das ist doch echt unglaublich. In der öffentlichen Wahrnehmung sind vor allem Verlage die Schuldigen von dieser ganzen Misere. Sie sind halt Besitzer und sie sind Kunden, die eine Preissenkung durchgesetzt haben. Und wegen dem müssen die Leute entlassen werden. Aber was man da eigentlich nicht vergessen darf, ist, dass die SDA eine Monopolstellung hat, glaube ich, seit 2010, wo sie die letzte Konkurrenzagentur quasi aus dem Markt verdrängt haben, also nicht quasi, sie haben sie aus dem Markt verdrängt, sie haben sie so mit relativ grenzwertigen Massnahmen gemacht, sie haben kein Abkommen geschlossen mit den Verlagen, damit die andere Agentur, AP ist das gewesen, AP Schweiz, das ist die Tochter von der amerikanischen AP, damit die dann quasi boykottieren. Für das sind sie auch gebüßt worden mit fast 2 Millionen Franken, aber die AP gibt es heute nicht mehr. Und seitdem ist das Jahr halt die einzige Anbieterin und hat auch kein Gehör gehabt, jahrelang für die Anliegen von den Verlagen. Man muss einfach auch sehen, die ganze Medienbranche ist in einem extremen Wandel. Du kannst die Musik wieder ablassen, jetzt kannst du sie wirklich ablassen.
Was?
Ja.
Im Ernst?
Ja, jetzt darfst du.
Also ja, jetzt kommt's.
Eben, die ganze Medienbranche ist im Wandel, es gibt immer weniger Geld. Also der Kuchen zum Verteilen wird immer kleiner, die Einnahmen sinken. Das führt halt dazu, dass man auf den Redaktionen, sprich bei den Verlagen muss sparen. Und das führt jetzt halt im nächsten Schritt auch dazu, dass man bei der SDA muss sparen, weil halt ihre einzige Einnahmequelle ist eigentlich das Geld von den Verlagen. Und sie haben halt, ja, das muss man halt so konstatieren. Sie haben es wahrscheinlich verpasst, sich so ein bisschen an die neue Gegebenheit anzupassen. Sie haben auch das Gefühl gehabt, also, das weiss ich jetzt auch aus einer persönlichen Erfahrung, dass es dort auch so Ansinnen gegeben hat, sogar noch von dem quasi Downsizing von der Redaktion zu profitieren. Also, ich war mal so ein SDA-Anlass in Bern. Und dort ist mir so quasi angetragen worden, oder man hat doch mir davon überzeugt, dass es eigentlich für so eine Zeitung wie unsere besser wäre, wenn wir unseren ganzen In- und Auslandteil von der SDA würden zukaufen, weil ja, unsere Korrespondenten, die bieten den Weg wie wir, wer schreibt doch nicht mehr als das, was in der SDA einsteht. Aber das ist natürlich Bullshit, das stimmt einfach nicht. Also das darf man eigentlich nicht unterschätzen, gerade in wichtigen Ländern, dass man da, meine Reportage aus Amerika kommst du nicht über von der SDA in der Regel.
Wie ist jetzt eigentlich eben die Entwicklung irgendwie, wie ist das eigentlich einzuschätzen? Eigentlich kann man ja sagen, ist ja jetzt die Restrukturierung oder sozusagen die unausweichlichen Stellenabbau-Massnahmen sind ja jetzt sozusagen wie auch bei der SDA angekommen. Also man hat, um das irgendwie ganz einfach abzubrechen, man hat weniger Werbeeinnahmen, man hat weniger Geld. Man hat weniger Geld zum Leute bezahlen.
Ja, die Verlage nehmen halt einfach immer weniger Geld ein und dann haben sie halt auch das Interesse daran, dass sie weniger bezahlen für die Leistungen von der SDA. Das ist etwas völlig logisch. Also, ich meine, es wird gespart auf den Redaktionen Ergo hat man auch den Anspruch an die SCA, sie auch muss sparen, weil sie auch mit ihren Kosten muss oben runter gehen.
Aber wie sind jetzt eigentlich eben jetzt auch die Forderungen? Eben, es ist ja jetzt vor allem gesagt worden, Stellenabbau Tompi ist vielleicht unausweichlich, aber ihr habt einfach keine Vision und ihr habt keinen Plan. Das ist ja der grosse Vorwurf eigentlich an die Geschäftsleitung, oder?
Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte.
Ist das so ein polemisches Powerplay, oder
kann man
das überhaupt einordnen?
Das ist noch schwierig zu einschätzen. Ich meine,
das ist auch noch schwierig, da ja eben eigentlich so wie die Besitzer, die ja auch die Berichterstattung ja macht, oder, über das Ganze.
Ich finde das
manchmal noch schwierig einzuordnen.
Ja, das ist teilweise schizophrenische Berichterstattung über den ganzen Vorgang wie das. Ja. Ich meine, was man eigentlich wirklich muss sagen ist, der Stellenabbau von bis zu 40 Leuten, das ist etwas Radikales. Also ich wüsste wirklich kein Beispiel in den letzten Jahren, was es in einer anderen Redaktion gegeben hat. Sondern das passiert einfach so ein bisschen mit natürlichen Fluktuationen. So werden eigentlich Redaktionen in der Schweiz ausgedünnt, oder? Also ausgedünnt, so passt man sich halt an in den neuen Gegebenheiten, oder? Man macht mehr Kooperationen, gerade zwischen kleinen Verlagen und so. Und man tut eigentlich den Leuten nicht mehr ersetzen, die da halt mal gehen. Also das so Stellenabbau im grösseren Stil, könnte man nicht daran erinnern. Der andere Vorwurf mit der Visionslosigkeit, ich meine, ja, das ist auch so etwas, was man wieder auflegt, jetzt wollen wir wieder davon ranten. Da steht der SDA-Streik und da geht es nicht lange, da sind irgendwelche Grüne und SPler dort vor Ort, irgendwelche Gewerkschaften, die einfach sagen, ja, das darf jetzt einfach nicht sein. Oder der Abbau, der darf nicht sein. Also du kannst gerade so sagen, ja, ich wollte es verhindern, dass als die ganze Tag ist, der darf sich jetzt einfach nicht drehen. Das darf jetzt einfach nicht sein.
Mhm.
Und, ich meine, mir ist völlig klar, es sind schlimme Schicksale, aber es ist einfach eine ökonomische Realität, es muss gespart werden in dieser Branche. Das ist wirklich, da ist einfach niemand davor verschont. Mhm. Und wenn man da einfach hingeht und sagt, ja, das darf jetzt nicht sein, oder ja, da muss jetzt der Bund einspringen, was wenn wir eine staatliche Nachrichtenagentur haben, wie in China oder in Russland, also das kann ja auch nicht das Ziel sein.
Ja, da muss man sich ja manchmal auch ein bisschen fragen, aber wird denn eigentlich so ein Streik nicht einfach auch gekapert von eigentlich politischer Seite?
Ja, und man eine Pressekamera einhalten, oder?
Ja, also wo man auch sagen kann, die Argumentation eben vielleicht von einer Visionslosigkeit, die mag stimmen, also da sehe ich jetzt wirklich gar nicht rein. Aber eben, das wird dann halt mit solchen Parteien sehr schnell auch so zu einem ideologischen Kampf irgendwie halt angekocht, wo vielleicht in der Sache dann nicht einmal dient, oder?
Ich meine, das Geschrei geht auch immer los, wenn man wieder hört, da wird die Redaktion zusammengelegt und so, und Zeug und Sachen, und Einheitsbrei und bla bla bla. Ja, wenn die Leute nicht mehr bereit sind, für journalistische Leistung irgendetwas zu zahlen, dann ist das einfach so. Da kann man auch so schreien, nein, 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 bitte nicht. Das ist halt einfach eine Realität, wo man irgendwie muss damit umgehen muss, finde ich halt.
Mhm.
Und einfach dann immer noch im Staat zu rufen, finde ich halt auch zu einfach. Also man kann sich natürlich so mehr die Finanzierungsmodelle überlegen, aber ich meine, in ein paar Wochen stimmen wir ab, ob wir die SRG-Gebühren abschaffen wollen. Also der Zeitpunkt ist denkbar schlecht, so eine Diskussion anzufangen, aber ja, das wird eine lange politische Mehrheit haben. Da muss man halt einfach auch damit umgehen, dass das so ist. Man kann sich die Welt einfach nicht irgendwie schönreden oder man kann sich einfach wünschen, wie es soll sein. Dann ist es halt einfach, wie es ist. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Hast du noch ein Thema?
Nein.
Bist du themenlos?
Interessefrei.
Ja, da kommen wir zum beliebten News A, B, C.
News ABC. Heute wieder einmal aus der Schweiz mit der Illustrierten Zeitung. Heute auch bekannt als Schweizer Illustrierte. Ja, wir wollen wieder einmal in der Schweiz bleiben. Wir müssen hier die ganze Zeit auf das Deutschland ausweichen. Fast schon schade. Da sieht man wieder mal, was aus dieser mannigfaltige Zeitungsindustrie geworden ist.
Der Einheitsbrei.
In dieser Schweiz. Ja, aber natürlich weltbewegende News aus der C-Promi-Szene mit dem Titel Marco Rima singt zusammen mit Francine Jordi. Im Rahmen von der neuen SRF-Serie Ich nehme dann mal ab ist jetzt in dem Sinne nicht...
Ist das Service Public? Im klassischen Sinne.
Ja. kann man jetzt auch noch als Beitrag zu der ganzen No-Bilag-Polemik anschauen, wenn man will auch nicht. Ja, auf jeden Fall, Marco Rima tritt kräftig in die Pedalen. Er will anscheinend durch 5 Länder radeln und dabei 10 Kilogramm abnehmen. Was ist Moment?
So, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Italien, San Marino.
Ich weiss nicht, ja, vielleicht kratzt er irgendwie so ein bisschen an der Grenze. Ja, keine Ahnung, er will 10 Kilo abnehmen. Was sein momentanes Kampfgewicht ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ist da auch nicht zu erfahren. Schlecht recherchiert, wie bei Schweizer Illustriert. Auf jeden Fall für so ein SRF-Happening, wo irgendein Promi 10 Kilogramm abnimmt für die allgemeine Volksbelustigung, braucht es natürlich zuerst einmal einen schönen Song mit irgend so einem Schätzchen der Nation. Und da nimmt man von Vorteil einen Francine Jordi zum Beispiel.
Ein Song?
Ja, Rima, Jordi und ein Kinderchor. Muss natürlich auch, der Jö-Effekt darf nicht fehlen. Yeah. In Marco Rima, seinen Sohn Luca, der erst 5 ist.
Schau ihn in die Fresse, mehr sind sie nicht wert.
Darf natürlich auch nicht fehlen, singt auch im Chor mit.
Was, wie alt ist der Sohn?
5.
Von Marco Rima?
Also ich weiss auch nicht, ob der schon der reden kann.
20-Jährige geschwängert.
Kann auch knapp laufen, aber im Chor singen kann er. Oder wird einfach dort hingeschleift für den Show-Effekt? Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall, unser Marco National hat 2000 Kilometer auf dem Velo vor sich. Fahrt durch mehrere Länder, wie schon gesagt, 5. Das wäre es etwa. Und jetzt ist natürlich noch die grosse Frage. Wir müssen jetzt immer noch so personalisieren, die ganze Berichterstattung. Wird da Frau Jordi noch gefragt, ob sie sich auch eine Tandemfahrt mit dem Marco vorstellen
können? Harte, kritische Frage.
Ja, wo sie gut pariert mit dem Satz, wir arbeiten besser neben als hintereinander.
Fuck.
Und ja, Marco am Lenker, nein, das geht nicht. Danke Francine, danke Marco.
Danke Schweizer Illustrierende.
Dass ihr euch da für den allgemeinen Landeszusammenhalt opfert auf Velo und Tonstudio und was auch immer.
Aber die Frage mit dem Ding, was war das schon wieder? Ob sie sich Tandem kann vorstellen kann? Ja, da muss ich ehrlich sagen.
Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was geht da im Moment ab?
Was geht da ab? Ja, was geht eigentlich mit dem Sport ab, Claudio?
Ja, was geht da ab? Da haben wir auch nebst dem 20-jährigen Todestag vom Falco, der am 6. Februar wird.
Falco, grosser Mann.
Unser Held. Haben wir auch das 0. Jahrzeit von unserer, man traut es fast nicht zu sagen, von unserer Sportsektion.
Und aus welchen Gründen? Was ist da passiert?
Ja, es ist in den ökonomischen Realitäten zum Opfer gefallen.
Unsere Redaktion wird ausgedünnt.
Genau. Wir haben unseren Sportpraktikant nicht mehr zahlen.
Der Kevin?
Wegen rückgängigen Werbeeinnahmen.
Das war ein hartes Schicksal.
Ja.
Darf ich Ihnen ein Taschentuch anbieten?
Gern.
Ja.
Ja, wir verabschieden uns in dem Sinn von unserer Sportsektion.
Und da damit auch vom Hans Jucker, der dort im Jingle einen prominenten Auftritt hat.
Genau.
Da werden wir nie mehr hören, diesen Jingle.
Ja. Ja, das ist eigentlich.
Bist du ein bisschen sprachlos, Thomas?
Ja, mir ist sprachlos, ja. Es ist natürlich auch. Ja,
es ist auch schwierig, mit so lang gewachsenen Traditionen zu brechen.
Ja, aber man muss auch manchmal in der Realität ins Gesicht schauen. Und man hat jetzt auch wieder bei unseren Sportrecherchen gesehen, mit dem Stichwort Doping mehr...
Wir haben den Glauben an saubere Sport
verloren. Wir haben das Vertrauen auch ein Stück weit verloren.
Mhm. Wir haben nichts mehr mit dem Drecksgeschäft zu tun.
Wir haben es eigentlich lange probiert zu verdrängen. Wobei man da muss sagen, wir haben noch als letzte saubere Rückzugsort haben wir doch noch den Fußball zum Glück. Da ja dort Doping zum Glück immer noch keinen Sinn macht.
Ja, und in diesem ganzen Geschäft werden auch ethische Standpunkte gross geschrieben. Das sieht man immer wieder im Sommer und im Januar.
Loyalität.
Mhm. Also Kooperationen mit schummrigen Regimes und so.
Das ist kein Thema. Nein, das ist wirklich, da muss ich sagen, das ist noch ein Sport, der am Boden geblieben ist.
Und noch beim Volk ist.
Ja, auch nicht zuletzt dank Schweizer Fußballfunktionärsgrössen, die hier diesen Sport wirklich noch.
Nennen wir sie beim Namen.
Eigentlich König Sepp.
König Sepp. Gianni.
Ja, irgendwie auch den Kern vom Sport auch wirklich noch können repräsentieren.
Mhm.
Mal. Ja, es ist jetzt schwierig. Hast du noch sonst das?
Das letzte Statement.
Ja, ich bin tief traurig. Ich kann jetzt in mein Bett gebrüllen.
Schuss wie Sport.
Ja, bitte dann dich solidarisieren mit dem Sport. Er leidet im Sterben. Ich habe auch gerne Profilbilder auf Facebook oder Twitter dementsprechend anpassen, indem wir einen grünen Rasen hinterlegen.
Ja, wir tun jetzt auch aus dem Anlass verzichten wir auch heute auf einen Abschlussjingle und tun das Ganze einfach mit einer Schweigeminute zu Ende bringen.
Wo ich jetzt anfange. Schön, sauer Statement.